Dann möchte ich damit anregen, über diese inspirierenden Lebensgeschichten, dass man Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt und dieses wirklich kreativ, konstruktiv gestaltet und nicht nur auf Impulse von außen reagiert, sondern sich wirklich überlegt, wozu man fähig ist und was man alles bewegen kann.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela
und Romina
von Women's Guide und freuen uns sehr, dass du wieder dabei bist. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit auch nochmals ganz herzlich bei dir bedanken, dass du unseren Podcast hörst und oder uns auf Social Media folgst. Unsere Community wächst jeden Tag und wir freuen uns, dass wir mit unseren Inhalten immer mehr Menschen inspirieren können, ihren eigenen Weg authentisch zu gehen. Deinen eigenen Weg authentisch zu gehen braucht immer wieder Mut. Und manchmal verlangt es auch, risikoreiche Entscheidungen zu treffen, um erfolgreich zu sein. Wie das geht und wie man als Vorreiterin und Pionierin erfolgreich sein kann, besprechen wir heute mit Jana Lukas, der promovierten Kunsthistorikerin und Buchautorin. Jana hat diesen September das Buch »Die geheimen Pionierinnen der Wirtschaft – Außergewöhnliche Frauen, die unsere Wirtschaft nachhaltig geprägt haben« herausgebracht. Herzlich willkommen, Jana. Du bist auch eine außergewöhnliche Frau. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich euch heute was über mein neues Buch erzählen kann.
Darauf freuen wir uns sehr. Liebe Jana, erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und wie es zu diesem Buch kam.
Ja, ich bin Jana Lukas. Ich berate Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Organisationen im Hinblick auf Strategie und Innovation. Und ich bin Autorin, wie schon angetönt. Alles hat bei mir so ein bisschen die Klammer Kunst und Kreativität. Und um nochmal auf die Beratungstätigkeit zurückzukommen, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann. Letzte Woche hatte ich zum Beispiel einen Workshop mit einem Vorstandsgremium und da war die Fragestellung, welche Rolle haben wir, hat jeder Einzelne in dem Vorstand und auch als Ganzes, wie gestaltend will der Vorstand tätig sein, wie strategisch agieren oder eher verwaltend. Und mit denen bin ich beispielsweise in ein ehemaliges Kloster in Basel gegangen, wo eine fast 20 Meter lange Wandmalerei zu sehen ist, die Gründung des Kartäuserordens darstellt. Und da sind ganz viele verschiedene Rollen dargestellt auf diesem Wandbild, vom Handwerker über den Strategen, die vermittelnde Person. Und über diese Bilder sind wir dann ins Gespräch gekommen zum Rollenverständnis. Also wenn man etwas vor sich hat, worüber man sprechen kann, wird plötzlich etwas sichtbar und auch verhandelbar. Paul Klee hat mal gesagt, Kunst zeigt nicht das Sichtbare, sondern Kunst macht erst sichtbar. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt und damit arbeite ich immer wieder. Dann war eure Frage, wie ich zum Buch gekommen bin. Und zwar geht es noch zurück in meine Zeit, als ich in einer Ausstellungsagentur gearbeitet habe. Da war ich für Storytelling mit zuständig und wir sind da immer zu Unternehmen gefahren und haben Workshops gemacht mit den Vorstandsgremien und den Leitern der Unternehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass Frauen stark unterrepräsentiert werden, bis gar nicht vorhanden waren. Die Frauen zwar immer den Kaffee in unsere Diskussionsrunden gebracht haben, aber eben eine Verwaltungsratspräsidentin habe ich nicht angetroffen. Und das hat mich ziemlich frustriert. Manchmal kamen auch so Kommentare wie, schön, dass Sie die Runde hier auflockern. Also wenn eine Kollegin und ich da irgendwie einen Workshop gestaltet haben und dann dachte ich, jetzt will ich mal schauen, was es eigentlich in der Geschichte für Vorbilder gibt, die mich inspirieren, wenn ich die schon in meinem Arbeitsalltag nicht finde. Ja, und so bin ich auf die Idee gekommen, ein Buch über starke Frauen zu schreiben, über Führungsfrauen, Unternehmerinnen. Am Anfang waren auch noch Wissenschaftlerinnen und Autorinnen stärker drin, also war es noch umfassender und das Konzept hat sich dann immer mehr zugespitzt auf Frauen und Wirtschaft. Und dann habe ich einen Verlag gesucht und gefunden nach längerer Suche und dann angefangen, das Buch zu schreiben. Und ich wollte eben einfach auch diesen bekannten Unternehmern, den männlichen Unternehmern, was entgegensetzen mit weiblichen Vorbildern.
Wir haben es gesagt, der Titel des Buches ist Die geheimen Pionierinnen der Wirtschaft. Wieso geheim?
Ja, geheim heißt unbemerkt, unbeachtet. Das trifft es, denke ich, ganz gut, weil die Frauen waren zu ihrer Zeit total bekannt und berühmt, sind aber wieder in Vergessenheit geraten. Und von daher sind sie Geheimtipps immer noch. Leider, muss man sagen.
Und wenn wir noch kurz beim Titel bleiben, was genau ist eine Pionierin oder was macht eine Pionierin aus? Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht viele Menschen etwas anderes sich darunter vorstellen. Kannst du einige Merkmale nennen?
Für mich ist eine Pionierin oder auch ein Pionier jemand, der eine Vorreiterrolle einnimmt, neue Wege beschreitet, etwas wagt und auch was Beispielhaftes hinterlässt. Also das kann sowohl in der Wirtschaft sein, aber auch in der Wissenschaft.
Und im Buch porträtierst du 20 solche Pionierinnen zwischen 1365 bis 1950 und ordnest ihre Lebensgeschichten verschiedenen Bereichen der Wirtschaft zu. Vielleicht kannst du dazu sagen, in welche Bereiche du sie eingeteilt hast und wie du die Frauen ausgewählt hast.
So, angefangen habe ich da, wo ich mich schon historisch auskannte, nämlich in der Kunstgeschichte und meinem Forschungsgebiet. Ich bin aufs Spätmittelalter und die Renaissance spezialisiert und habe da geschaut und hatte mich in meiner Doktorarbeit schon mit einer dieser Führungsfrauen beschäftigt, nämlich Isabella von Portugal. Die hatte ich allerdings unter kunsthistorischen Fragestellungen angeschaut und mich dann auch mehr auf ihren Mann konzentriert, Philipp den Guten, den Herzog von Burgund. Und das fand ich dann aber auch wieder sehr fragwürdig eigentlich, dass ich auch mit so einem männlichen Blick irgendwie mich gar nicht mit der Biografie der Isabella von Portugal, die großartige Kunstwerke in Basel gestiftet hat, beschäftigt habe. Und von daher habe ich die nochmal völlig neu angeschaut und ja, war begeistert über ihre Biografie. Die kam aus Portugal, wurde sie verheiratet in die burgundischen Niederlande und nach Burgund, also konnte da auch gar nicht viel dazu sagen, hat die Situation aber angenommen und ist dann ganz aktiv geworden als Regentin und hat das burgundische Herzogtum maßgeblich mitgeleitet und regiert und die Finanzen neu organisiert. Das war die Ausgangssituation. Also da hatte ich eine, die ich gut kannte. Und im Teil Solo-Selbstständige meines Buches stelle ich ja auch noch weitere Künstlerinnen vor. Die kannte ich auch schon. Die hatte ich zum Teil für Vorlesungen und Kurse, die ich gegeben habe und gebe, aufgearbeitet. Und da war es mir jetzt einfach wichtig, aber nicht über ihre Kunst zu sprechen, sondern was die eigentlich unternehmerisch geleistet haben oder welche Haltung die auch hatten. Die Katharina van Hemessen hat sich mit Selbstporträts beworben und zum ersten Mal in der Kunstgeschichte gesagt, ich, Katharina van Hemessen, habe das gemalt. Und das ist ja eine Haltung, die man heute durchaus noch gebrauchen kann und die viel zu wenige Frauen einnehmen, zu sagen, hallo, hier bin ich und das mache ich. Von daher fand ich die total beispielhaft und wegweisend und wollte sie und andere Künstlerinnen aufnehmen. Und dann habe ich mich immer weiter in das Thema eingelesen und in historischen Datenbanken recherchiert, so Sammelbände gelesen und dann geschaut, welche Frauen sind spannend. Ich wollte auch verschiedene Länder abdecken, eben verschiedene Epochen, also vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Kriterium war, sie sollten nicht mehr leben, weil sonst wäre es total ausufernd geworden, und habe dann nach den Branchen das so ein bisschen geordnet, nach Leadership, Innovationsmanagement, Unternehmensentwicklung, Handel und Finanzen, Marketing und Vertrieb und Solo-Selbstständige. Das war das eine. Ein weiteres Kriterium war, was mir sehr wichtig war, ich wollte keine Biografien schreiben, die so von der Geburt bis zum Tod irgendwie langweilig erzählt sind, sondern ich wollte die Frauen als Mensch spürbar machen und erlebbar machen. Und da war es mir wichtig, einfach auch autobiografisches Material zu verwenden, mit dem ich sie zitieren und vorstellen kann. Und das gab es auch nicht von allen. Also Briefe, Tagebucheinträge oder wirkliche Autobiografien. Und wenn das dann noch vorhanden war, dann habe ich gesagt, das passt gut. Die kommt ins Konzept.
Ja, und das ist ja extrem gut gelungen, finde ich, diese Frauen wirklich spürbar zu machen und eben das nicht so als langweilige Biografie vom Beginn des Lebens bis zum Schluss abzubilden. Ich habe das, ja, diese Kapitel extrem gern gelesen und habe mich dann immer auch wieder interessiert, und was ist bei der nächsten, und war wirklich, wirklich sehr unterhaltsam.
Also das war die Absicht, und ich habe auch am Anfang überlegt, wie baue ich die Dramaturgie von jeweiligen Kapitel auf, den Spannungsbogen, mit welcher Handlung, mit welchem Ereignis kann ich einsteigen und wie daraus dann die Lebensgeschichte entwickeln.
Uns ist aufgefallen, Jana, dass vorwiegend Frauen aus Amerika, England, Deutschland, Frankreich Einzug in dein Buch gefunden haben. Es gab aber auch wichtige Schweizer Pionierinnen aus unserer Sicht, zum Beispiel Franziska Dosenbach. Sie hat den Schuhhandel revolutioniert, oder Elisabeth Bolacre, welche die Kleiderindustrie aufmischte. War denn der Pioniergeist aus deiner Sicht in den anderen Ländern größer in der Schweiz, oder war einfach die Dokumentation in der Schweiz nicht so gut wie aus den anderen Ländern?
Der Pioniergeist, denke ich, ist in vielen Ländern gleich, also auch in der Schweiz gibt es viele Pionierinnen und Pioniere, wie du schon gesagt hast. Und die Schweiz ist ja auch bekannt für ihre Erfindungen. Da gibt es schon viel, aber ich hatte dann schon den Basel-Bezug mit Isabella von Portugal, die hier als Stifterin aufgetreten ist und im Historischen Museum zu sehen ist mit ihrer Votivtafel, also einer Erinnerungstafel, und Katharina van Hemessen, deren Selbstporträt im Kunstmuseum zu sehen ist. Und von daher wollte ich dann auch so ein bisschen in die Welt gehen. Es war auch die Zeit vom Lockdown, da fand ich das irgendwie auch spannend, so ein bisschen gedanklich auf Reisen zu gehen, und habe dann ja bei den Schweizer Pionieren nicht mehr ganz so viel nachgeforscht. Die Elisabeth Bolacre zum Beispiel, die sagte mir jetzt gar nichts. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass Frauen völlig unterrepräsentiert sind und dass man ihren Namen viel bekannter machen sollte. Ja, und die Franziska Dosenbach ist natürlich bekannt, weil irgendwie hat mich die Schuhindustrie da nicht so gepackt und fand dann beispielsweise eine Stahlunternehmerin spannender, weil das so ein bisschen unkonventioneller war. Ich wollte auch so ein bisschen Überraschungen bringen, dass jetzt eine Frau ein Bergwerk geleitet hat oder eine Eisen- und Stahlfabrik oder ein Schiff mit Champagnerflaschen nach Russland geschickt hat oder durch die Rocky Mountains geritten ist und das dann als Bücher vermarktet hat. Das fand ich spannend.
Und die Überraschung ist dir auch sichtlich gelungen mit dem Buch.
Genau. Im letzten Kapitel beschreibst du dann die 12 Bedingungen, die für den Erfolg gebraucht sind oder welche viele dieser 20 Frauen aufweisen. Vielleicht kannst du uns sagen, welches diese sind und welche vielleicht auch heute noch genauso Bedeutung haben, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein. Jetzt wahrscheinlich nicht nur als Frau, ganz generell.
Genau, also das Buch richtet sich ja auch gar nicht nur an Frauen, sondern an Frauen, Männer und alle gleichermaßen. Mir war es wichtig, so ein bisschen eine Essenz auch aus diesen Biografien, aus den Lebensgeschichten herauszuziehen und zu schauen, was ist eigentlich bei allen gleich, obwohl die zum Teil 600 Jahre auseinander liegen und die eine Bücher geschrieben hat und die andere irgendwie Eisenbleche produziert hat. Und da sind mir 12 Sachen aufgefallen, die alle immer wieder gezeigt haben, nämlich, dass sie Mut hatten und sehr risikobereit waren. Also wie gerade angetönt, einer hat ein Schiff, die Wölf Klicko, die Champagnerunternehmerin, hat ein Schiff voll mit ihren besten Champagnerflaschen nach Russland geschickt und wusste nicht, ob die jemals ankommen werden, aber sie sind angekommen und damit war sie dann die erste Champagnermarke in Russland, also die bekannteste. Da hat sich das Risiko ausgezahlt. Viele waren unzufrieden und haben diese Unzufriedenheit aber konstruktiv genutzt und was geändert, was kreiert, Unternehmen gegründet. Also es gibt ja viele Leute, die unzufrieden sind und meckern und sich aufregen und nur die wenigsten wenden das ins Positive. Wir haben alle sehr lange gebraucht, bis sie schließlich Erfolg hatten, also oft 10 Jahre, um ihre Produkte zu vermarkten. Also es braucht Durchhalte, Willen, Leidensbereitschaft, kann man fast sagen. Sie hatten alle eine große Vision. Also ich denke, je größer die Vision ist, das Ziel ist, desto einfacher ist eigentlich die Realisierbarkeit. Und sie haben alle vorgegebene Wege verlassen. Und das, denke ich, ist gerade heute relevant, wo die Karriere total durchgeplant ist, irgendwie vom ersten Studientag bis zur Pensionierung, überspitzt ausgedrückt, kann man ja überall nachlesen, was man machen soll und ja, wo man noch ins Ausland gehen soll und den MBA noch erwerben und dieses und jenes machen. Und ich denke, wer da aber mal überlegt, was brauche ich wirklich, wie kann ich mich von anderen unterscheiden und es gerade nicht so machen, wie die Mehrheit, die oder der erreichen wahrscheinlich mehr, als wenn man da so nach vorgegebenen Rezepten agiert. Und damit komme ich zum nächsten. Es zahlt sich immer aus, die Erste zu sein. Man sollte Verantwortung übernehmen und handeln, auch wenn man damit vielleicht gar nicht gerechnet hat. Also viele dieser Frauen sind erst dadurch, dass ihre Männer verstorben sind, in die Situation gekommen, ein Unternehmen führen zu müssen und haben das dann aber mit Bravour bewältigt. Oder Isabella von Portugal, die ist mit 30 Jahren von Lissabon in die Niederlande verpflanzt worden, ohne dass sie da viel mitreden konnte und hätte da jetzt auch in Depression verfallen können bei dem Nordseewetter und hat aber offenbar das zum Guten gewendet und gesagt, sie engagiert sich jetzt als burgundische Regentin, wo ich mir aber, also aus meiner Perspektive denke, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man dann da so viel Lebenswillen auch beweist und dann noch ihre ersten Kinder sind gestorben. Also, dass man dann die Situation trotzdem annimmt und einfach macht, finde ich sehr beeindruckend. Alle dieser Frauen hatten ein starkes Netzwerk. Das war im Spätmittelalter genauso notwendig wie heute, ohne die richtigen Kontakte oder die Leute, die einem auch mal sagen, wie man es besser machen kann, funktioniert das nicht. Gleichzeitig aber auch die Bereitschaft, sich in den Mittelpunkt zu stellen, also aus der Menge hervorzutreten und uns selbst ins Rampenlicht zu gehen. Das ist essentiell. Alle hatten irgendwie eine klare Botschaft oder ein Qualitätsprodukt. Also das ist wirklich die Basis. Wenn ich was habe, was nicht trägt, wird es auch nicht funktionieren. Und mit einer starken Botschaft kann ich mich eben auch in einem öffentlichen Konflikt stellen, beispielsweise wie Christine de Pizan. Und die meisten hatten auch eine klare Organisationsstruktur, klar definierte Abläufe. Also zum Beispiel Angelika Kaufmann, die hat so getaktet gearbeitet als Malerin und es war ganz genau festgelegt, wie sie malt und wie lange sie an den Bildern malen wird, dass da nichts mehr schief gehen konnte. Also wie so eine kleine Fabrik eigentlich schon. Auch das ist wichtig, dass man da sehr organisiert ist. Also grundsätzlich vereinen die Frauen immer so ein bisschen die Rebellion, aber auch eine starke Disziplin und Struktur. Und diese Kombination macht den Erfolg aus.
Mhm. Und eben diese Frauen waren alle erfolgreich. Und ich glaube aber, das heißt noch lange nicht, dass sie wir haben schon gehört, sie mussten viele Hürden nehmen, also sicher nicht ein einfaches Leben hatten. Und dann kann Erfolg ja wirklich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert sein. Kannst du auch etwas zu den Schattenseiten vielleicht sagen, die diese Erfolge für die Frauen gebracht haben?
Also das war auch ein Ziel meines Buches, zu zeigen, dass Erfolg nicht nur positive Seiten hat, und zwar zum einen gesellschaftlich und persönlich. Also es gibt so zwei Ebenen. Viele dieser Frauen haben bis zum Umfallen gearbeitet. Das muss man auch mal sehen, wenn man das liest. Die sind irgendwie um 5 Uhr mit dem ersten Sonnenstrahl aufgestanden und haben abends noch bei Kerzenschein Geschäftskorrespondenz ausgeführt und gearbeitet. Also sind auch körperlich an ihre Grenzen gestoßen. Eliza Lukas-Pinckney ist dann immer mal mit Migräneanfällen zusammengebrochen beispielsweise. Also das ist schon so eine Gratwanderung, wie viel will ich eigentlich arbeiten. In unserer Gesellschaft ist Leistung und auch finanzieller Gewinn, das sind die beiden höchsten Werte. Und damit wollte ich auch so ein bisschen die Diskussion aufwerfen, wie wichtig ist das wirklich. Also soll ich bis zum Anschlag arbeiten oder zählen eigentlich auch andere Dinge wie Freundschaft, Vergnügen? Auch das ist relevant für ein gelingendes Leben. Wie kann ich mit anderen Menschen mich verbinden? Oder sitze ich bis nachts, bis Mitternacht am Computer? Also das sind so Fragestellungen, wie weit gehe ich? Und dann, was zum Ende des Buches für mich immer klarer geworden ist, was sich stark herauskristallisiert hat, ist ja, dass ich auch so eine kleine Wirtschaftsgeschichte geschrieben habe damit, vom Spätmittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und sich natürlich zeigt, dass die Prinzipien der Industrialisierung und auch aus der Kolonialzeit heutzutage überhaupt nicht mehr tragbar sind für unsere Welt und die Gesellschaft. Wenn Eliza Lukas-Pinckney beispielsweise eine landwirtschaftliche Unternehmerin, die in South Carolina mehrere Plantagen betrieben hat, dies nur tun konnte mit einem Heer von Sklaven, dann heißt das natürlich auch, dass eine Wirtschaftsform, die heute so nicht mehr funktioniert, aber wir stecken in diesem Denken noch ganz stark drin. Und von daher denke ich, ist es auch ganz gut, um mal darüber nachzudenken, ja, woher kommen wir eigentlich wirtschaftlich? Funktionieren diese kapitalistischen Werte und Leitsätze noch oder müssen wir da irgendwie neu denken und zu einer ökologischeren, nachhaltigeren Wirtschaft, also auch sozial nachhaltigeren Wirtschaft gelangen?
Und oft waren es ja Frauen aus sehr guten Verhältnissen, welche eben auch finanzielle, ideelle Unterstützung von den Eltern erhielten oder eben auch vom Mann, der leider dann verstorben ist, das erben konnten, weiterführen, weiterentwickeln konnten und eigentlich eine gute Ausgangslage hatten, sozusagen erfolgreich zu werden, jetzt erfolgreich im Sinne, das Kapital auch zu steigern und die Wirtschaft zu prägen. Aber nicht alle hatten eine so, sage ich mal, sozial-ökonomisch gute Ausgangslage, nämlich die Martha Matilda Harper hat es vom Dienstmädchen zur Erfinderin des modernen Franchise-Systems geschafft. Kannst du uns einen kurzen Einblick in ihre spannende Geschichte geben?
Ja, Martha Matilda Harper hat auch mich begeistert, schon allein wegen ihres Aussehens. Sie hat nämlich bodenlanges Haar getragen, eine Zeit lang zumindest. Und das weist auch gleich auf ihr Unternehmen hin. Sie ist in Kanada geboren, musste seit dem 7. Lebensjahr als Dienstmädchen, Hausangestellte arbeiten und hat dann in jungen Jahren bei einem Arzt gearbeitet, der ihr der Legende nach ein Mittel für ein Haarwasser, ein Rezept für ein Haarwasser verraten hat, auf dem dann ihr späterer Erfolg basiert und sie in die Kunst der Haarpflege und die Eigenheiten der Kopfhaut und der Haare eingeweiht hat. Sie ist dann nach Rochester ausgewandert im Bundesstaat New York und das war so ein Ort, wo die Frauenbewegung sehr stark aktiv war, wo aber auch viele Unternehmer angesiedelt waren. Das war ein Ort, wo man hinging, wenn man durchstarten wollte und sie hat das tatsächlich gemacht, hat erst wieder bei einem wohlhabenden Ehepaar gearbeitet und dann in ihrer Freizeit nach einem 14-stündigen Arbeitstag noch nachts dieses Haarwasser gebraut und angefangen zu verkaufen an die Freundin ihrer Chefin, bis sie dann sich entschlossen hat, sich selbstständig zu machen. Und sie wusste offenbar auch gleich, dass sie die auf eine sehr wohlhabende Klientel abzielt, also eigentlich die, für die sie auch schon als Hausangestellte gearbeitet hat. Sie ist dann an eine Top-Adresse gegangen, hat in einem Hochhaus sich Räumlichkeiten gemietet und da das erste Haarstudio aufgemacht, wo es um Haarpflege ging. Also nicht Haare schneiden war das Thema, sondern die Haare zu pflegen, weil das war sehr schwierig. Man muss sich vorstellen, Martha Mathilda Harper ist 1857 geboren, 1888 hat sie das Geschäft eröffnet. Es gab jetzt noch nicht fließend warmes Wasser und irgendwie einen Föhn, mit dem man dann die Haare zu Hause trocknen konnte. Das war also mühsam. Viele Frauen hatten irgendwie Tierbefall in den Haaren oder waren von der scharfen Seife, war die Kopfhaut angegriffen. Und Martha Mathilda Harper hat gedacht, das kann ich besser. Ich behandle meine Kundinnen jetzt professionell, was so ein bisschen Überzeugungsarbeit brauchte, weil die Frauen das eben nicht gewohnt waren, das außer Haus zu machen. Aber nachdem sie dann bei ihr einmal behandelt worden waren, waren sie offensichtlich begeistert. Zunächst kamen nicht gleich Kundinnen, weil das eben was Neues war. Sie war die erste damit. Neben ihr war aber ein Musiklehrer und wenn die Mütter der Musikschüler und Schülerinnen warteten auf ihre Kinder, da kam sie auf die Idee, sie könnten ja in ihrem Salon warten und dann könnte ihnen gleich die Haare machen. Und diese Gelegenheit hat sie wunderbar genutzt und damit kamen dann auch die ersten Kundinnen und sie wurde weiterempfohlen, sollte dann auch in anderen Städten Salons aufmachen. Dann war die Frage ja, wie macht sie das eigentlich? Und offenbar kam sie da auf die Idee, sie eröffnet jetzt nicht persönlich überall die nächsten Haarsalons, sondern macht das im Franchise-System und hat dann ja so eine Corporate Identity entwickelt mit der Zeit, hat ihre Mitarbeitenden geschult. Das war eben ganz wichtig, den Kundinnen klarzumachen, dass jeder ein VIP ist sozusagen. Also es wurden alle wie Berühmtheiten behandelt. Die Kundinnen sollten sich gut fühlen. Sie wollte vermitteln, dass die Schönheit von innen kommt und das funktioniert halt nur, wenn die Kundin auch wirklich davon der Überzeugung ist und nicht, wenn man ihr irgendwie chemische Produkte in die Haare aufträgt. Also das hat sie irgendwie gut verstanden. Sie hat dann eine Pflegeserie noch entwickelt und sich immer mehr etablieren und expandieren können, bis sie schließlich ungefähr 500 Studios auf der ganzen Welt hatte. Und das finde ich schon beeindruckend. Ja, und wie kam sie auf die Idee jetzt in diesem Franchise-System das zu machen, das ist noch ganz interessant, denn sie hat sich da an einer Freikirche orientiert, wie man annimmt, die auch dort beheimatet war, die Christian Science Church. Die hatte nämlich eine Mutterkirche mit verschiedenen Zweigstellen und nach diesem System scheint Harper das einfach übertragen zu haben auf ihr Geschäftskonzept. Und das finde ich dann wirklich genial, dass sie etwas aus einem anderen Bereich so clever überträgt und als Konzept nutzt und ausarbeitet.
Und sie hat auch damals dieser Client Experience schon wirklich die Wichtigkeit beigemessen, von der man heute immer spricht oder die man sich oftmals wünscht.
Ja. Genau.
Echt spannend. Du hast vorhin gesagt, je größer die Vision, je größer das Ziel war, desto erfolgreicher waren zum Schluss auch die Pionierinnen. Was ist dein ganz persönliches Ziel oder deine Vision mit diesem Buch zu erreichen und wer sollte das unbedingt lesen?
Also es richtet sich definitiv nicht nur an Frauen, sondern an Frauen und Männer und alle gleichermaßen, aber natürlich inspiriert es wahrscheinlich Unternehmerinnen und Führungsfrauen noch mehr als andere. Ja, was will ich mit dem Buch erreichen? Zum einen will ich erstmal auf diese Frauen aufmerksam machen und möchte, dass man ihre Namen kennt, weil diejenigen, die das Inhaltsverzeichnis anschauen, kennen vielleicht ein, zwei Frauen. Auch ich kannte diese Frauen am Anfang nicht und das, ich denke, ist es wichtig, dass das in unser kulturelles Gedächtnis übergeht. Das ist ein Anliegen. Dann möchte ich damit anregen, über diese inspirierenden Lebensgeschichten, dass man Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt und dieses wirklich kreativ, konstruktiv gestaltet und nicht nur auf Impulse von außen reagiert, sondern sich wirklich überlegt, wozu man fähig ist und was man alles bewegen kann. Und zum Beispiel die Martha Mathilda Harper, um auf sie nochmal zurückzukommen, die war ja nicht nur die Gründerin des Franchise-Systems, sondern sie war auch eine der ersten Sozialunternehmerinnen, weil sie hat die ersten 100 Jobs nur an ehemalige Hausangestellte vergeben und wollte damit ja auch an ihresgleichen wieder etwas zurückgeben, was ich sehr beeindruckend finde und was auch zeigt, dass man eben wirklich etwas bewirken kann. Also, dass es nicht nur finanzielle Ziele sind, die man haben kann, sondern auch soziale, ökologische beispielsweise. Und drittens möchte ich mit dem Buch anregen, dass wir eben darüber nachdenken, wo kommen wir eigentlich her wirtschaftlich und ist es so noch tragbar oder braucht es neue Ideen und Modelle? Also so inspirierend die Biografien sind und so sehr ich mich für jede einzelne Frau begeistern kann, heißt es aber nicht, dass ich alles unterschreiben würde, was die gemacht haben, wie vorhin schon angetönt, die Industrialisierung und die Kolonialzeit, der Kolonialismus, das ist einfach vorbei und es braucht für die Zukunft neue Ideen. Also es braucht vielleicht eine ökologische Industrialisierung, wie man das auch immer beschreiben mag. Aber so, wenn man die Vergangenheit vor sich hat, denke ich, kann man anders über die Zukunft nachdenken und diese anders gestalten als wenn einem das weniger bewusst ist. Das sind so die drei Ziele, die ich mit dem Buch habe.
Du beschäftigst dich mit Kunst und Wirtschaft. Welche drei Dinge können wir von Künstler und Künstlerinnen lernen, um uns erfolgreicher zu vermarkten und unsere Ziele zu erreichen, also ganz hands-on unser Leben zu gestalten?
Also wenn ich da drei Punkte herausgreifen soll, schließt das ganz gut auch an das Thema des Buches an. Im Museum hängen heute nur Meisterwerke von Künstlern, die sich entschlossen haben, was total anders, was grundlegend anderes zu machen als ihre Zeitgenossen, also die sich von ihrer Epoche total unterschieden haben. Das heißt, man muss seinen eigenen Stil und seine eigene Botschaft finden und dazu stehen, um sein Unternehmen oder sein Leben als Meisterwerk zu gestalten. Dann zweitens kann man von Künstlern lernt, dass es notwendig ist, auf die Essenz, auf den eigentlichen Kern vorzudringen. Wir beschäftigen uns heutzutage mit unglaublich vielen Dingen. Manchmal ist es aber wichtiger, wegzulassen, anstatt Neues dazuzunehmen. Michelangelo wurde mal gefragt, als er gerade seinen David für den Florentiner Dom fertiggestellt hatte und vor ihm sich schon einige Bildhauer an diesem Marmorblock versucht hatten, aber das wieder aufgegeben haben, wie er das denn geschafft hat, jetzt diesen schönen David aus dem Stein zu hauen. Und der Legende nach hat er gesagt, ja, ich habe einfach alles das weggenommen, was nicht der David war. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Das wegnehmen, was nicht dazugehört, das ist gar nicht so einfach. Und drittens, was ein Künstler, eine Künstlerin ausmacht, ist, dass sie am Detail feilen, am Detail arbeiten, aber gleichzeitig auch immer wieder den Schritt von der Leinwand zurück machen und das Gesamte in den Blick nehmen. Und dieses Switchen vom Detail auf den Gesamtblick, der ist wichtig und den sollte man nicht vergessen.
Die habe ich mir alle gleich notiert. sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank für diese nützlichen Tipps und für diese Einblicke. Du schreibst nicht nur, Jana, du bietest auch Workshops an. Wo kann man dich finden und was steht bei dir so als nächstes auf dem Programm?
Ja, finden kann man mich am besten über meine Webseite janalukas.ch. Da stehen auch meine aktuellen Projekte drauf. Jetzt zu meinem Buch biete ich auch Workshops und Vorträge an, die 12 Grundlagen des Erfolgs als Impulsvortrag und dann ein Workshop. Act nur wer handelt, erreicht sein Ziel für Unternehmen und Organisationen, die sich und ihre Mitarbeitenden weiterentwickeln wollen. Dann gibt es natürlich in nächster Zeit Lesungen mit dem Buch, da ist schon einiges geplant. Dann bin ich jetzt im November und Dezember noch dabei, eine Workshop-Reihe zu machen, wo ich mit Therapeutinnen und Ärztinnen ins Museum gehe, zusammen mit einem Psychoanalytiker, und wir schauen, wie die Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachtenden auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient, Ärztin und Patientin übertragen werden kann. Also geht es um Wahrnehmung und Deuten und ja, wie funktioniert das? Das mache ich schon seit einigen Jahren. Und ein weiteres Projekt ist, dass ich auch mit einem Kollegen aus der Wirtschaft daran arbeite, Kunst mehr in Unternehmen zu verankern. Wir sind der Meinung, Kunst ist die Grundlage für nachhaltiges Handeln, nachhaltig in Bezug auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Und wenn man diese Fragestellung mit Kunst kombiniert, kommt man da auf neue Impulse und Sichtweisen. Das ist ein größeres Projekt, an dem ich jetzt arbeite. Und dann plane ich tatsächlich auch im November mal wieder ein paar Tage Ferien zu machen, weil ich die schon sehr lange nicht mehr hatte.
Sehr schön. Da können wir uns auf einiges freuen. Jana, wir kommen schon langsam zum Schluss und unsere letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Unsere Plattform Women's Guide soll ja Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen. Und wir möchten dann immer von unseren Interviewpartnerinnen wissen, wer dich inspiriert hat, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst. Und ich weiß, du hast jetzt gerade eine volle Ladung an inspirierenden Frauen schon geliefert, aber vielleicht gibt es ja jemanden außerhalb der Frauen, die im Buch porträtiert sind, die dich ganz persönlich geprägt haben.
Es sind tatsächlich in den letzten Jahren jetzt die Frauen aus dem Buch, die auch so ein bisschen wie Sparring-Partner sind. Immer wenn ich nicht weiter weiß, frage ich mich dann mal jetzt, was hätte Kate Gleason oder Isabella von Portugal gemacht? Das ist ganz witzig und aber auch erkenntnisreich. Dann inspirieren mich aber vor allem auch Freunde, Freundinnen und Bekannte, also mein direktes Umfeld, wo in Gesprächen auch immer wieder neue Ideen entstehen. Mein Netzwerk, mein unternehmerisches Netzwerk, wo ich zum Teil auch in kleinen Mastermind-artigen Gruppen wir zusammenkommen und uns gegenseitig herausfordern, dann bin ich noch Co-Präsidentin von BPW Basel, den Business and Professional Women. Das, auch das ist ein Netzwerk, wo ich immer Inspirationen wieder heraushole. Ja, und häufig sind es aber auch nicht nur Menschen, sondern dann auch Tätigkeiten. Wenn ich in der Natur bin, beim Wandern zum Beispiel, und eigentlich über gar nichts Konkretes nachdenke, kommen die besten Ideen und Inspirationen, oder auch beim Musik hören und da auch gerne Komponistinnen wie beispielsweise Agnes Tyrell oder Issa Smith.
Sehr schön, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für das tolle Gespräch, für das Teilen von den Inhalten des Buches, fürs Lust machen, das Buch zu lesen. Anja und ich haben es beide gelesen, wir sind beide begeistert und da ist so eine Vielfalt an Persönlichkeiten drin. Ich glaube, von jeder kann man wieder etwas anderes mitnehmen und lernen. Also wir finden beide, dass dir das extrem gut gelungen ist, diese Porträts zusammenzubringen und auf eine unterhaltsame Weise niederzuschreiben. Es ist schon November und Weihnachten steht vor der Tür und ich finde das auch ein wirklich super tolles Weihnachtsgeschenk für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch auf der Suche sind nach einem tollen Weihnachtsgeschenk, können wir das nur empfehlen und hoffen, dass so diese Frauen aus der Wirtschaftsgeschichte noch bekannter werden bei uns und vor allem dann auch endlich mal hängen bleiben in unseren Gedächtnissen.
Ja, danke auch von meiner Seite für deine Arbeit und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, Angela und Romina, für das sehr anregende Gespräch. Es war mir eine Freude.
Uns auch, danke. Auch dir, liebe Zuhörerin, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch in 2 Wochen wieder reinhörst. Und wir freuen uns auch immer über Feedback, entweder per E-Mail auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf der Webseite oder auch in den Shownotes. In diesem Sinne, stay inspired and connected.